wissen alle noch, in welchem Brief wir uns befinden? Genau, es ist immer noch der Epheserbrief. Epheser 5, Vers 10 kommt heute dran. Da heißt es, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und in Vers 11, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken, der Finsternis deckt sie vielmehr auf. Heute wollen wir uns mit dem Vers 10 beschäftigen. Und der Vers 10 ist natürlich eine Folge von dem, was da vorsteht, und speziell Verse 8 und 9, wo wir lesen, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wir waren einst Finsternis, Finsternis hat uns ausgezeichnet, aber jetzt sind wir Licht in dem Herrn. Das ist eine Tatsache, die auf die Gläubigen zutrifft, dass wir Licht sind in dem Herrn. Wir sollen nicht erst Licht werden, sondern wir sind es schon. Wir sind schon Licht. Der Herr Jesus selbst ist das Licht der Welt und seine Kinder sind auch das Licht, weil sie in Christus sind. Wir sind zwar Licht in dem Herrn, aber auf der anderen Seite heißt es, wandelt als Kinder des Lichts. Also wir sollen nicht als Kinder der Finsternis wandeln, sondern als Kinder des Lichts, weil wir Kinder des Lichts sind. Oder anders ausgedrückt, wir sollen das werden, was wir sind. Das ist ja immer dieses Spannungsfeld in der Schrift, dass verschiedene Dinge auf uns zutreffen, aber trotzdem sind wir aufgefordert, das zu werden. Und hier ist der Glaube ganz wichtig, dass wir das glauben, dass es wirklich zutrifft und dass wir glauben, dass der Herr in uns wohnt und dass er uns die Kraft gibt, wirklich als Kinder des Lichts zu wandeln. In Vers 10 dann eben diese Aufforderung, prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wir werden in der Schrift immer wieder aufgefordert zu prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und das sehen wir zum Beispiel im Kolosserbrief. Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Hier ist das Anliegen, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens, mit aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit wir würdig wandeln und damit wir selbst wohlgefällig sind. Auch im Römerbrief eine Parallelstelle zu dieser Aussage im Epheserbrief. Lesen wir in Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Auch hier sollen wir prüfen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wie prüfen wir das? Wie gehen wir davor, um das zu prüfen? Wenn wir in einer bestimmten Situation sind und eine Entscheidung treffen müssen, und wir wollen wissen, was ist der gute und vollkommene Wille Gottes? Wie kann man das prüfen? Manche sagen ja, wir sollen hergehen wie Gideon und ein Vlies auslegen, um vom Herrn zu erfahren, ob das Gottes guter Wille ist. Oder andere sagen, man soll sonst irgendwie um ein Zeichen bitten. Andere sagen, wenn man Friede im Herzen hat, dann ist es der gute und wohlgefällige Wille Gottes. Wenn kein Friede da ist, dann soll man es lieber sein lassen. Könnte ja auch ein gutes Prinzip sein. Es ist die Frage, ob wir aus der Schrift hier eine klare Antwort bekommen oder nicht. Es gibt da in der Apostelgeschichte einige Bibelstellen, die man sich anschauen kann, wo deutlich wurde, wie Gott seinen Willen geoffenbart hat. Und manche nehmen das natürlich als Beispiel für uns Gläubige, dass wir das ähnlich tun sollen wie in der Apostelgeschichte, dass Gott uns ganz klar aufzeigt, zum Beispiel, wo wir hingehen sollen, wo wir missionieren sollen, wo wir den Dienst tun sollen, dass er seinen guten und wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes offenbart. Und tatsächlich finden wir hier die Aufforderung, dass wir prüfen sollen, was der Wille Gottes ist. Auch im Thessalonicher Brief. Da heißt es jetzt, 1. Thessalonicher 5, Vers 21, prüft alles, das Gute behaltet. Das hört sich schon etwas anders an. Prüft alles, das Gute behaltet. An dieser Stelle wird es natürlich ganz deutlich, was gemeint ist. Hier ist gemeint, was der moralische Wille Gottes ist. Ja, hier ist nicht eine bestimmte Situation gemeint, in der wir prüfen sollen, was der Wille Gottes ist, sondern hier ist allgemein gemeint, was entspricht Gottes Wille im moralischen Bereich? Wie sollen wir uns verhalten? Wie sollen wir uns Gott gegenüber verhalten? Wie sollen wir uns anderen gegenüber verhalten? Das sollen wir prüfen. Auch lehrmäßige Dinge können gemeint sein und hier im Zusammenhang auch die Weissagung soll geprüft werden und das Gute soll behalten werden. Jetzt fragt sich natürlich, ob an den anderen Stellen, die wir betrachtet haben, ob vielleicht hier auch sowas gemeint ist. Ob es gar nicht darum geht, in einer bestimmten Situation zu prüfen, was Gottes Wille ist, sondern ob es allgemein um Gottes Wille geht. Um noch eine letzte Stelle zu betrachten, Philipper 1, Vers 10. Ich lese ab Vers 9. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Hier lesen wir, wir sollen prüfen, worauf es ankommt. Und dieses Prüfen, also vom Wort her, bedeutet auch etwas untersuchen und prüfen, um zu erkennen, ob es gut ist, ob es dem Willen Gottes entspricht. Zum Beispiel, wenn wir zurückgehen in der Zeit und uns die Läden vorstellen, oder auch heute die orientalischen Läden, die waren oft sehr dunkel, da gab es keine Fenster. Es gab nur eine Tür, durch die Tür ging man rein und dann konnte man etwas kaufen. Wie hat man jetzt aber geprüft, ob das, was man gekauft hat, auch wirklich gut ist? Man musste es nehmen und rausnehmen an die Sonne, ans Licht. Und im Licht musste man es untersuchen und dann konnte man sehen, das, was man da kauft, ist wirklich gut. Und so sollen auch wir im Lichte des Wortes Gottes prüfen, was der gute und was der wohlgefällige Wille Gottes ist. Das heißt, wir sollen wachsen in der Erkenntnis und wir gehen noch da genauer drauf ein und fähig sein zu beurteilen und zu prüfen, was entspricht denn den Prinzipien der Schrift. Hier haben wir erstmal die Aufforderung zu prüfen. Wie erfahren wir aber, was ist Gottes Wille? Wie erfahren wir es genau? Und hier müssen wir wirklich jetzt unterscheiden zwischen zwei Situationen. Wir müssen auf der einen Seite tatsächlich wissen, was ist allgemein Gottes Wille für uns? Das ist eine allgemeine Aussage, die zutrifft auf die Gläubigen. Und auf der anderen Seite müssen wir aber auch wissen, wie treffen wir Entscheidungen in bestimmten Situationen. Da ist es ja tatsächlich so, dass wir in Situationen hineinkommen, wo jetzt nicht die Bibel sagt, tu dies und tu jenes. Ich möchte jetzt erstmal auf das Allgemeine eingehen, und zwar in Bezug auf den allgemeinen Willen Gottes. Da finden wir tatsächlich viele Aussagen in der Schrift dazu, was Gottes Wille ist. Zum Beispiel auch wieder im Thessalonicher Brief, 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Also hier sehen wir, was Gottes Wille ist. Hier sehen wir ganz klar, Gottes Wille ist unsere Heiligung. Gottes Wille ist, dass wir uns der Unzucht enthalten. Das heißt, hier wissen wir ganz klar, Gott will, dass wir heilig sind. Gott will, dass wir abgesondert sind für ihn, für den Dienst. Und auf der anderen Seite uns natürlich der Unzucht enthalten, weil Unzucht und Heiligung passt nicht zusammen. Und hier wird natürlich deutlich, dass wir, wenn wir in bestimmten Situationen sind, wenn es jetzt konkret wird, da müssen wir nicht den Herrn fragen, ob wir in der Heiligung wachsen sollen. Ja? Wir müssen nicht den Herrn bitten und flehen um ein Zeichen und das Vlies auslegen und bitten, Herr, soll ich heilig sein? Ja? Oder Herr, soll ich eine unzüchtige Beziehung abbrechen? Ja, wir brauchen kein Zeichen von Gott, um zu wissen, eine unzüchtige Beziehung sollen wir abbrechen. Ja, weil eben das dem Wort Gottes und der Heiligung widerspricht. Und oft, wenn Gläubige noch am Anfang des Glaubenslebens sind, dann verlangen sie für viele Dinge ein Zeichen oder legen das Vlies aus und fragen, ja, soll ich eine Gemeinde besuchen oder soll ich dieses oder jenes tun, obwohl es im Wort Gottes ganz klar drin steht, das soll man tun. Da braucht man eben kein Vlies auslegen. Und wir sehen tatsächlich bei Gideon, Gideon hatte schon die Offenbarung Gottes, was er tun sollte. Gott hat zu Gideon ganz klar gesprochen und ihm gesagt, was er tun soll, und er hat trotzdem noch das Vlies ausgelegt. Das heißt, das Auslegen des Vlieses war eigentlich ein Ausdruck von Unglauben oder auch von Ungehorsam. Er wollte nochmal die Bestätigung von Gott haben, dass er es wirklich tun soll. Dass die richtige Handlungsweise wäre, direkt das zu tun, was Gott ihm gesagt hat. Und Gott hat in seiner Gnade natürlich trotzdem den Gideon erhört und diese Zeichen gegeben, die er verlangt hat. Da berücksichtigt Gott auch auf die Schwachheiten der Gläubigen und bestätigt etwas, obwohl sie eigentlich im Vertrauen handeln sollten. Und wenn jemand wächst in der Erkenntnis Gottes, sollte er nicht mehr auf diese Zeichen, auf diese Bestätigung angewiesen sein. In Bezug auf Gottes Wille, wenn wir im Thessalonicher Brief bleiben, 1. Thessalonicher 5, Vers 18, da heißt es, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Auch hier wird uns ganz klar gesagt, wir sollen dankbar sein. Auch da müssen wir kein Vlies auslegen und in ringendem Gebet zu Gott kommen und zu ihm sagen, bitte gib mir ein Zeichen, ob ich dankbar sein soll. Und vielleicht tut das jemand und er ringt im Gebet und befindet sich im tagelangen Gebet und die Schlussfolgerung, Gott hat mir gezeigt, ich soll dankbar sein. Da kann man dann sagen, gut, dafür hättest du jetzt nicht tagelang im Gebet ringen müssen, um das zu erkennen. Natürlich kann ein intensives Gebet dazu führen, dass einem die Wichtigkeit der Dankbarkeit größer wird. Aber ob wir dankbar sein sollen, Das wissen wir, dass es Gottes Wille ist, und da dürfen wir einfach in der Schrift forschen und durch die Schrift erkennen, was Gottes Wille ist, und in Gottes Willen wachsen und einfach das auch tun und umsetzen, was dort geschrieben steht. Auch im Petrusbrief finden wir Gottes Wille. 1. Petrus 2, Vers 15. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel für die Bosheit benutzen, sondern als Knechte Gottes. Im Zusammenhang geht es hier auch um die Bestrafung von Übeltätern, beziehungsweise auch um das Leiden für den Herrn. Und hier haben wir die Aufforderung, dass wir Gutes tun sollen. Und durch das Gutes tun bringen wir die Unverständigen zum Schweigen, oder wir stopfen ihnen den Mund. Das heißt, wir sollen den Unverständigen den Mund stopfen. Auch das ist Gottes Wille für uns. Und dieses Mundstopfen ist hier jetzt im Zusammenhang nicht, indem wir wirklich wörtlich den Mund stopfen, ja, oder indem wir jemand über den Mund fahren, sondern indem wir Gutes tun. Und wenn wir Gutes tun, dann werden diejenigen, die lästern, praktisch beschämt, und sie werden zum Schweigen gebracht. Also Gottes Wille ist Gutes tun. Dann Kapitel 3, Vers 17. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Hier ist ein Wenn dabei, wenn es der Wille Gottes sein sollte, dass ihr für Gutes tun leidet. Auch da erkennt man, es ist Gottes Wille. Wenn man in dieser Situation ist, weiß man, es ist Gottes Wille, für Gutes tun zu leiden. Und so haben wir natürlich jetzt hier die ausdrücklichen Aussagen, was Gottes Wille ist. Und dann gibt es noch viele Stellen, wo Gott einfach seinen Willen offenbart, ohne jetzt ausdrücklich zu sagen, das ist Gottes Wille. Und wir wissen durch die Bibel, indem wir in der Erkenntnis des Wortes wachsen, erkennen wir Gottes Wille und wachsen darin und sind aufgefordert, das auch umzusetzen. Es gibt sehr viele Bereiche, wo wir eben ein Zeichen in dem Sinne gar nicht brauchen. Und als nächstes möchte ich dann darauf eingehen, ob wir denn überhaupt ein Zeichen brauchen. Wenn wir in der Apostelgeschichte nachschauen, da sehen wir ein Problem in Kapitel 6. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden. Also hier sehen wir tatsächlich ein Problem. Es wurde jemand übersehen in der Hilfeleistung, und es ist eine konkrete Situation. Es ist eine Situation, wo jetzt nicht ausdrücklich in der Bibel so erwähnt wird, wie geht man jetzt vor, um Gottes Wille zu erfahren. Was haben die Apostel gemacht? Sind die Apostel hergegangen und haben um eine Vision gebeten, dass der Herr ihnen aufzeigt, was sie tun sollen? Davon lesen wir in dem Zusammenhang jetzt nichts. Ja. Wir lesen natürlich in der Apostelgeschichte wirklich von Offenbarungen, wo zum Beispiel dem Petrus geoffenbart wird, dass er zu Cornelius gehen soll. Da kam ja dieses Tuch vom Himmel mit den unreinen Tieren, und es wurde zu Petrus gesagt, schlachte und iss. Ja. Und er wurde aufgefordert, hinzugehen zu Cornelius, zu den Heiden, das Evangelium zu den Heiden zu bringen. Und so haben wir einige Beispiele, dass die Führung Gottes so geschah, auch in Bezug auf, wo sie nicht missionieren sollen, wo sie missionieren sollen. Und es ist natürlich die Frage, sollen wir das für uns als Vorbild nehmen und sagen, in konkreten Situationen, da müssen wir Gott ganz konkret um eine Führung bitten, um einen Eindruck im Herzen, um Frieden im Herzen, um zu wissen, das sollen wir jetzt tun. Ja, viele lehnen natürlich die Visionen ab, wie es auch richtig ist. Gott spricht heute nicht durch diese Vision, wie er es damals getan hat. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, spricht Gott durch Frieden, ja, dass er Frieden gibt? Und auch da werden einige Bibelstellen hergenommen, wo der Herr Jesus zum Beispiel sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Ja, der Herr Jesus sagt ja, er gibt seinen Frieden. Wenn er aber seinen Frieden gibt, dann kann man das doch auch als Maßstab nehmen, dass wir eine richtige Entscheidung treffen oder treffen sollen. Hier in dieser Situation, die wollen wir uns jetzt anschauen, sehen wir, was sie taten. In Vers 2, da beriefen die 12 die Menge der Jünger zusammen und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Darum, ihr Brüder, seht euch nach 7 Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind, die wollen wir für diesen Dienst einsetzen. Wir aber wollen beständig im Gebet und im Dienst des Wortes bleiben. So, also hier lesen wir jetzt eben nicht, dass Gott irgendwie sich geoffenbart hat und ihnen gesagt hat, was sie tun sollen, sondern sie haben gesagt, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen. Das schließt natürlich nicht aus, dass sie über diese Situation gebetet haben, aber wir sehen, dass sie diese Situation beurteilt haben. Sie sind zu dem Schluss gekommen, es ist nicht gut, dass wir das tun, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um bei den Tischen zu dienen und haben einen Vorschlag gemacht, wie das möglich ist, dass sie weiter im Wort bleiben, im Studium des Wortes bleiben und im Gebet, nämlich indem Diakone berufen werden. Also hier sehen wir, wie wichtig es war, diese Situation biblisch zu beurteilen und das natürlich in Verbindung mit dem Herrn zu tun. Wenn wir im Korintherbrief nachschauen, sehen wir, dass auch bei Paulus das oft so war. 1. Korinther 16, Vers 4. Ich lese mal ab Vers 3. Wenn ich aber angekommen bin, will ich die, welche ihr als geeignet erachtet, mit Briefen absenden, damit sie eure Liebesgabe nach Jerusalem überbringen. Wenn es aber nötig ist, dass ich hinreise, sollen sie mit mir reisen. Auch hier sagt Paulus nicht, Gott hätte ihm geoffenbart, er soll hinreisen, sondern er sagt einfach, wenn es nötig ist, dass ich hinreise, dass auch ich hinreise, sollen sie mit mir reisen. Auch hier wird deutlich, dass Gott kein Zeichen gegeben hat, er soll hinreisen oder sich geoffenbart hat in einer Vision oder sonst irgendwie. Oder dass Paulus sagt, ich habe einen Frieden im Herzen hinzureisen und deswegen reise ich hin, weil ich erkannt habe, dass es Gottes Wille. Sondern es wird gesagt, wenn es nötig ist, dass ich auch hinreise, sollen sie mit mir reisen. Und das kann natürlich sein, diese Notwendigkeit der Reise kann auch ohne Frieden sein. Ja, es kann sein, dass wir Entscheidungen treffen, die uns sehr schwer fallen. Sie fallen uns so schwer, dass wir in dem Moment, wo wir die Entscheidungen treffen, keinen Frieden haben, weil wir wissen, es ist ein sehr schwerer Weg. Die Tatsache aber, dass wir keinen Frieden haben, heißt noch lange nicht, dass es nicht Gottes Wille ist. Oft sind es sogar Dinge, die uns schwerfallen, die uns aber klar im Wort gesagt werden, dass wir sie tun sollen. Und wir tun es nicht, weil wir diesen Frieden, den wir meinen, haben zu müssen, noch nicht haben. Wenn Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch, spricht er allgemein von seinem Frieden, dass er seinen Frieden schenkt, dass er seinen Gläubigen seinen Frieden verheißen hat, unabhängig jetzt von bestimmten Situationen oder Entscheidungen, die sie treffen. Und tatsächlich ist es so, wenn wir weitreichende Entscheidungen zu treffen haben, dass das oft mit großen Kämpfen auch verbunden ist und dass der Friede erst dann eintritt, wenn wir die Entscheidung getroffen haben und schon den Weg eingeschlagen haben, weil wir ganz klar dann auch die Bestätigung sehen, ja, dass Gott das führt und dass er bei uns ist. Im Philipperbrief Philipper 2, Vers 25, da lesen wir wieder: Doch habe ich es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu euch zu senden, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, der auch euer Gesandter ist und Diener meiner Not. Denn er hatte Verlangen nach euch allen und war bekümmert, weil ihr gehört habt, dass er krank gewesen ist. Auch hier sagt Paulus: Ich habe es für notwendig erachtet. Hier sehen wir wieder, dass er es für notwendig erachtet hat. Er hat die Situation beurteilt und hat es für notwendig erachtet, Epaphroditus zu senden. Auch hier lesen wir wieder nichts davon, dass Gott sich ihm geoffenbart hat und ihm gesagt hat: Das ist mein Wille, dass er dahin gesandt wird. Sondern Paulus hat es für notwendig geachtet und hat dann so gehandelt. Dann nochmal im Thessalonicher Brief. Erster Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 1. Da lesen wir: Weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben, und sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter im Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben. Hier sagt Paulus: Wir hielten es nicht länger aus und zogen es deswegen vor, allein in Athen zu bleiben. Auch hier sehen wir wiederum nicht, dass Gott sich geoffenbart hat und dass Gott gesagt hat: Bleibt allein in Athen. Dann noch eine Stelle dazu im Titusbrief. Titus 3, Vers 12. Wenn ich Artemas zu dir senden werde oder Tychikus, so beeile dich, zu mir nach Nikopolis zu kommen. Denn ich habe beschlossen, dort zu überwintern. Also hier sehen wir, dass Paulus beschlossen hat, dort zu überwintern. Auch hier sehen wir nicht, dass Gott gesagt hat: Ich habe beschlossen, du überwinterst dort, sondern er hat es beschlossen. Wir sehen also, wie Paulus beschließt, wie Paulus es nicht mehr aushält, wie Paulus Überlegungen anstellt und aufgrund von diesen Überlegungen Entscheidungen trifft, ohne dass er eine Vision oder dass Gott ihm gesagt hat: Genau so muss es geschehen, genau so ist es mein Wille. Die Frage ist aber dann doch, die sich dann uns stellt: Sagt uns die Bibel, wie wir Entscheidungen treffen sollen? Und was wir uns auch fragen müssen: Gibt es ganz klar Gottes individuellen Willen für unser Leben? Also gibt es einen ganz spezifischen Plan, den Gott gefasst hat, für jeden persönlich? Und genau gemäß diesem Plan sollen wir handeln. Und wenn wir das an bestimmten Situationen nicht erkennen, was ist jetzt Gottes Plan für uns, können wir dann in die falsche Richtung laufen. Zum Beispiel, Gott hat den Plan gefasst: Ich soll in Israel das Evangelium verkündigen. So, kann es jetzt sein, ich verpasse diesen Plan, erkenne diesen Plan nicht, weil ich Gottes Wille nicht erkannt habe und bleibe hier in Deutschland und bin hier praktisch unbrauchbar? Oder nehmen wir mal kleinere Entscheidungen, Arbeitsstelle. Dass Gott genau einen Arbeitgeber für mich ausgesucht hat, genau dort soll ich sein. Und ich muss natürlich, wenn ich einen Arbeitgeber aussuche, Gottes Wille erkennen, bei wem ich arbeite. Und wenn ich da irgendwas falsch mache und nicht im ringenden Gebet wirklich den Frieden darüber bekomme, dass ich dann beim falschen Arbeitgeber lande und dadurch dann ganz viele Probleme habe. Wenn wir jetzt diese Stellen hier betrachten, da sehen wir doch, dass bei Paulus es offensichtlich nicht so war. Es gab Situationen, wo Gott ihm geoffenbart hat, wo er hingehen soll, was er tun soll. Und es gab viele Situationen, wo er tatsächlich einfach die Entscheidung getroffen hat. Ich sage jetzt nicht einfach, weil wir werden noch einige Prinzipien anschauen, wie man Entscheidungen trifft. Aber auf jeden Fall hat Paulus nicht davon gesprochen, dass es in seinem Weg immer nur eine konkrete Möglichkeit gibt und er auch diese Möglichkeit dann wahrnehmen muss. Und wenn er diese Möglichkeit verpasst, verpasst er in diesem Bereich Gottes Wille und ist praktisch ungehorsam. So sehen es leider viele, dass sie meinen, wenn ich in einer bestimmten Situation nicht ganz klar erkenne, was ist Gottes spezieller Plan für mein Leben, dass man was verpasst und dann sich im Ungehorsam befindet. Und manche kommen dann auch in große Not, weil sie meinen, jetzt bin ich ungehorsam. Wir haben aber die Stellen gelesen, wo es heißt, wir sollen prüfen. Also wir sollen tatsächlich prüfen, was wir tun. Und wie sieht dieses Prüfen aus? Dieses Prüfen soll natürlich ein Ergebnis haben. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Dieses Prüfen soll als Ergebnis haben, dass wir erkennen, was ist dem Herrn wohlgefällig. Das heißt, in jedem Fall soll die Entscheidung, die wir treffen, dem Herrn wohlgefällig sein. Die Frage, die sich natürlich stellt, kann es zwei Entscheidungen geben, die beide dem Herrn wohlgefällig sind? Oder kann es sogar sein, dass ich in einer bestimmten Situation 5 Möglichkeiten vor mir sehe und bei 2, wenn ich sie geprüft habe, 2 sehen genau gleichwertig aus? Oder ist es so, dass bei dieser Prüfung auf jeden Fall eine Möglichkeit die richtige sein muss? Das werden wir ganz ans Ende schieben. Ich weiß nicht, ob wir da heute noch dazukommen zu diesem Aspekt. Wir haben ein Grundprinzip bei dieser Prüfung, das uns von der Schrift aufgezeigt wird. Und zwar werden wir da auch noch drauf kommen im Epheserbrief. Das ist auch in Epheser 5, Vers 15. Das ist das Prinzip der Weisheit. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Also ein Grundprinzip unseres Wandels soll die Weisheit sein. Wir sollen als Weise wandeln, nicht als Unweise und mit Sorgfalt und die Zeit auskaufen. Das heißt, die Weisheit soll eine Grundlage sein für all unsere Entscheidungen, die wir treffen. Auch im Kolosserbrief, Kolosser 4, Vers 5. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Auch hier die Aufforderung, die Zeit auszukaufen und in Weisheit zu wandeln. Hier ist jetzt Weisheit gegenüber denjenigen gemeint, die draußen sind, um sie zu erreichen mit dem Evangelium. Das heißt, wir benötigen Weisheit, um Gott wohlgefällige Entscheidungen treffen zu können. Jetzt ist natürlich die Frage, wie bekommen wir die Weisheit? Auch da sagt uns das Wort einiges. Wenn wir zu den Sprüchen gehen, Sprüche 2. Sprüche 2, Vers 6. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Also der Herr gibt Weisheit. Wir bekommen die Weisheit von ihm. Aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Und wir wissen, dass die Weisheit, die er geoffenbart hat, die hat er in seinem Wort geoffenbart. Sein Wort ist die Weisheit von Gott. Und so wird natürlich deutlich, dass wir die Weisheit in seinem Wort finden. Auch Psalm 119. Sagt uns das. Psalm 119, ab Vers 97. Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Indem wir darüber nachsinnen, über das Gesetz Gottes, über das Wort Gottes, bekommen wir Weisheit. Vers 98. Dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde, denn es ist ewiglich mein. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Nachsinnen. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Von allem bösen Wegen halte ich meine Füße fern, damit ich dein Wort befolge. So, also hier sehen wir, das Wort Gottes macht weise, das Wort Gottes gibt Weisheit, es macht einsichtiger als die Lehrer, wie er hier bezeugt, einsichtiger als die Alten. Wenn wir wieder ins Neue Testament gehen, Römer 16, Vers 27, da sehen wir, wer weise ist. Ihm, dem allein weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in Ewigkeit. Er ist der allein weise Gott, ihn sollen wir fürchten. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis und der Anfang der Weisheit. Indem wir ihn fürchten, wachsen wir in der Weisheit. Das heißt, zum einen ist es wichtig, im Wort Gottes zu wachsen. Zum anderen ist es wichtig, den Herrn zu fürchten, in der Furcht Gottes zu wachsen, um diese Weisheit zu bekommen. Zusätzlich lesen wir im Jakobusbrief, Jakobus 1, ab Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteilten Herzen, unbeständig in all in seinen Wegen. Also hier sehen wir das Gebet. Wem Weisheit mangelt, der erbitte sie vom Herrn. Wir sollen die Weisheit vom Herrn erbitten. Und der Herr wird sie geben. Wir hatten die Wichtigkeit des Wortes gelesen. Er gibt sie natürlich in Übereinstimmung mit seinem Wort. Die Frage ist, gibt er sie auch außerhalb von seinem Wort? Außerhalb natürlich nicht. Aber wir sehen zum Beispiel bei Nehemia. Nehemia hatte es in seinem Herzen, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Und er hat nicht gesagt, ich gehe jetzt hin und fange an zu bauen, sondern was hat er gemacht? Er ist tatsächlich hingegangen. Und er hat bei Nacht heimlich die Stadtmauern untersucht. Er hat gesehen, es ist alles verbrannt, es ist in einem schlimmen Zustand. Also er hat auch Nachforschungen angestellt. Und dann hat er, nachdem er diese Nachforschungen angestellt, auch gehandelt. Das heißt, auf der einen Seite brauchen wir das Wort Gottes, auf der anderen Seite sind wir auch aufgefordert, in bestimmten Bereichen nachzuforschen. Wir müssen gewisse Dinge nachforschen, um sie dann anhand vom Wort Gottes zu beurteilen. Manche Entscheidungen können wir nicht einfach nur treffen, wenn wir das Wort Gottes lesen, sondern wir müssen die Sache, über die wir eine Entscheidung treffen, gut beurteilen können. Und dann können wir die Prinzipien des Wortes darauf anwenden. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine neue Wohnung suche, eine Mietwohnung, oder entscheiden muss, ob ich eine Wohnung oder ein Haus nehme, ja, muss ich natürlich gewisse Dinge nachforschen. Ich muss gewisse Sachen durchrechnen, ich muss gewisse Wohnungen natürlich anschauen. Ja, Gott wird mir nicht einfach durch das Wort zeigen, welche Wohnung ich nehmen soll. Also da ist es auch wichtig, sich zu erkundigen und dann natürlich mit Weisheit, mit der biblischen Weisheit eine Entscheidung treffen. Und der Herr wird diese Weisheit auch schenken. Wenn wir nochmal die Sprüche anschauen, da sehen wir in Kapitel 11, Vers 2, auf Übermut folgt Schande, bei den Demütigen aber ist Weisheit. Hier sehen wir noch etwas Wichtiges über die Haltung, über die Herzenseinstellung. Es ist wichtig, demütig zu sein, sich unter den Herrn zu demütigen und eine grundsätzlich demütige Haltung zu haben. Und bei den Demütigen ist Weisheit. Wenn man übermütig ist, dann folgt Schande. Wenn man in Übermut eine Entscheidung trifft, ist es oft die falsche Entscheidung. Das heißt, demütig und besonnen sein. In Kapitel 13, Vers 20, da lesen wir, der Umgang mit den Weisen macht weise, wer sich aber mit Narren einlässt, dem geht es schlecht. Hier sehen wir, es ist wichtig, mit Weisen Umgang zu haben, sich da aufzuhalten, wo die Weisen sind. Und hier sind natürlich nicht die Weisen dieser Welt gemeint, denn diese Weisheit ist Torheit, sondern diejenigen, die wirklich von der Schrift her Weisheit haben. Dieser Umgang macht weise und der Umgang mit Narren, zu was führt der? Dass es einem schlecht geht. Dann noch Kapitel 19, Vers 20. Gehorche dem Rat und nimm die Zurechtweisung an, damit du künftig weise bist. Das heißt, man muss auch bereit sein, Zurechtweisung und Belehrung anzunehmen. Wenn jemand sagt, ich lasse mich nicht belehren, ich nehme keine Zurechtweisung an, braucht er nicht meinen, dass er weise wird. Aber wenn man dem Rat gehorcht und Zurechtweisung annimmt, kann das auch Weisheit geben für die Zukunft. Das bedeutet auch, solche zu fragen, die Weisheit haben im Wort. Zu fragen, ja, wie würdest du dich hier entscheiden? Wie würdest du in dieser Situation handeln? Und wenn man von sich weiß und auch so demütig ist, dass man wirklich auch eingesteht, ich bin noch nicht so weit, um biblisch gesehen eine gute Entscheidung zu treffen, bin ich auch bereit, die Zurechtweisung anzunehmen und einen weisen Rat anzunehmen. Natürlich ist es so, dass man mit der Zeit durch die Erfahrung, durch den Umgang mit dem Herrn, wächst in der Erkenntnis und irgendwann selber fähig sein sollte, Entscheidungen zu treffen und auch anderen einen Rat zu geben. Wir lesen davon zum Beispiel im Hebräerbrief. Hebräer 5, ab Vers 12. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind, und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Das heißt, mit der Zeit, durch das Wort Gottes, durch die Erfahrung in Verbindung mit dem Herrn reifen wir und werden fähig, Entscheidungen zu treffen. Die Sinne werden geschult durch Übung zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Das ist ein Wachstumsprozess, der da sein sollte. Aber es gibt leider Gläubige, die nachdem sie jahrelang gläubig sind, immer noch nicht gereift sind und träge geworden sind im Hören und keine Lehrer geworden sind. Ich muss leider hier schließen. Wir müssen noch betrachten die Souveränität Gottes. Wie spielt die Souveränität Gottes da hinein in Bezug auf Entscheidungen? Wie ist das Zusammenspiel zwischen der Souveränität Gottes und unserem Plan? Dann, was sind offene Türen? Wie sollen wir mit offenen Türen umgehen? Sind offene Türen klare Zeichen, etwas zu tun? Und dann wollen wir noch ein praktisches Beispiel anschauen, wie Paulus Entscheidungen getroffen hat, nochmal ein etwas ausführlicheres Beispiel, und wo dann auch deutlich wird, wie er Prioritäten gesetzt hat. Zusammenfassend, wir sollen prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Es gibt viele allgemeine Dinge, die im Wort Gottes uns gesagt werden, die wir tun sollen, wie wir handeln sollen. Da sollen wir dem Herrn wohlgefällig sein. Und dann stellt sich die Frage, wie treffen wir individuell in bestimmten Situationen Entscheidungen, nach welchen Prinzipien können wir das tun? Welche Haltung sollten wir haben und wie spielt das zusammen eben mit dem Wort Gottes? Damit schließe ich. Thank you.